Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiß und unser Thema ist heute 1500 Stunden Sportunterricht. Was bleibt hängen?
Cooles Thema. Hallo Christian, wie geht's dir?
Danke, wenn ich hier gucke, Episode 57, 1500 Stunden, das kann man ja fast gegeneinander aufrechnen.
Zahlen. 57 haben wir jetzt?
Ja.
Ist
ja.
Doch schön, oder? Mhm. Und uns fällt immer noch was ein.
Ja, auch wenn wir jetzt mein zweites wissenschaftliches Standbein hervorziehen, und zwar Zahlen, die Mathematik, freue ich mich heute.
Ja, Mathematik habe ich auch immer viel zu tun. Ich habe ja auch eine große Mathematikkompetenz. Christian, da tauschen wir uns zu wenig aus. Wie viele wissen, habe ich ja Elektrotechnik studiert und bin dann erst so mit dem Zweitfach in den Sport reingewechselt. Ich habe das aber zu Ende studiert als Fach Elektrotechnik und insofern ja auch viel mit Mathematik immer zu tun gehabt und gerne zu tun gehabt.
Schön, ja. Schön eigentlich. Warum bist du dann der quantitativen Statistik so abtrünnig?
Das frage ich mich auch manchmal. Also mir hat das schon auch Spaß gemacht, aber ich habe dann, glaube ich auch, über meine Schule in Wuppertal, wo ich dann wissenschaftlich groß geworden bin, doch schnell den Zugang zum echten Menschen gefunden sozusagen und da großen Spaß an der Ethnographie gefunden und das passt nicht gut mit Statistik zusammen. Aber du bist treu geblieben, du hältst ja hier auch Lessons.
Ja, ich halte Statistikkurse, Statistikseminare und ja, da kommt der kleine Mathematik-Nerd in mir vor, muss ich dann doch ehrlich zugeben.
Wie ist das so außerhalb der Uni? Ist das so ein Flex, so ey, ich mach Statistik oder schlafen die Leute dann so weg und ordnen dich falsch ein?
Ich glaube, es kommt sehr auf die Peer-Group an, inwieweit das ein Flex ist oder eher mit den Augen gerollt
wird. Und wie kommt es in deiner Peer-Group an?
Ich glaube, eine Mischung aus beidem.
Gott sei Dank.
Sind dann zu freundlich, abwertend sich zu äußern.
Ich bin ja auch ein großer Glücksspiel-Fan. Ich habe das eine oder andere Mal hier schon dafür geworben, noch einmal mehr Geld zu investieren in Wetten. Und ich war letztens schon wieder sehr, sehr nah dran. Ende der Fußballsaison der Herren ist für mich immer Außenseiter-Tipp-Zeit. Aber ich hatte diese Saison nicht so viel Glück. Du wettest gar nicht?
Also? Nein, mit solchen Geschichten habe ich nichts zu tun. Hatte ich noch nie und werde ich nie.
Das wird seine Gründe haben.
Exakt.
Genau. Wir haben heute ein schönes Thema, aber ich würde trotzdem noch ein bisschen gern mehr von dem Leben von dir erfahren, was in letzter Zeit so passiert. Womit beschäftigst du dich eigentlich? Ja. Was machst du eigentlich?
Tim, gute Überleitung, weil dann lass uns doch direkt the News anjingeln und dann beantworte ich dir deine Frage gerne.
So, was macht er denn?
Ja, ich mache jetzt was, weil es ist ja wieder Sonne, es ist wieder warm und da kann ich eine Verbindung schaffen zu einem Thema, was ich letzte Woche mit meinen Studis im Seminar besprochen habe, inwieweit denn das große Thema Ernährung Einzug in den Sportunterricht erhalten kann, sollte, wie das umgesetzt werden kann. Und da möchte ich meine aktuellen Ernährungsgedanken mit dir teilen. Ich bin ein sehr großer Sommergriller. Also ich grille gerne.
Ja, im Sommer. Ich auch. Ich habe auch gerade jetzt am letzten Wochenende, glaube ich, dreimal oder jeden Tag gegrillt. Ja.
Aber das hat lustigerweise einen ganz kuriosen Grund, wo auch vielleicht einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen würden,
er hat keine Küche.
Er hat eine Küche, aber jetzt kommt's nämlich.
Also
jetzt
Küche kommt abgeschaltet, die Info um Geld zu sparen.
Meiner Küche, Tim. Ja. Du weißt, du warst ja schon mal bei mir. Ja. Das ist so eine, ich nenne es jetzt mal modern offene Küche.
Die, ja, richtig.
Ja. Und ich sag mal so, man kann mir jetzt erzählen, was man möchte, wirklich. Und da können mir auch irgendwelche Leute sagen, ja, da braucht es ja eine tolle Dunstabzugshaube oder was auch immer. Aber so das Thema richtig so braten und effektiv viel kochen in so einer offenen Küche, ich bin der Meinung, danach riecht die ganze Wohnung unangenehm. Und deshalb liebe ich das, auf dem Balkon zu grillen.
Mhm. Da riecht dann die ganze Nachbarschaft.
Ja, das.
Dann, aber das ja nicht mit Kohle dann auf dem Balkon, sondern machst einen Gasgrill an.
Ja, jawohl.
Bin auch ein Gasgriller geworden. Bin auch ganz happy mit eigentlich.
Ja, ich auch sehr. Ja. Und ich genieße das sehr. Heute Abend ist auch wieder Zeit.
Ja. Ich habe mir eine Bud Spencer Wurst Nutrifaktor E gegrillt, jetzt vor ein paar Tagen. Was bevorzugst du so?
Oh, in der Tat viele unterschiedliche Sachen. Ich bin gern experimentierfreudig.
Auch
auf
ungesunde
dem Grill.
Sachen, richtig schön ungesunde Sachen. So schlechtes Fleisch, billiges Fleisch.
So. Das jetzt nicht unbedingt. Nee. Also da,
aber auch nicht Bio. Gehst du auch nicht zum Biometzger around?
Oder? Doch, also gut, Bio gibt es ja jetzt auch mittlerweile schon.
Ja, ja, also Fake Bio vom Supermarkt.
Von mir aus nenne es Fake Bio, alles klar. Aber ich habe ja das, ich sag mal, den, das Glück, dass ich auch zu etwas durch unsere Berufung hier, dass wir, wenn wir das wollen, zu ein bisschen hochwertigem Fleisch greifen können, wer das mag und kann, wie auch immer, anderes Thema. Aber ja, dazu greife ich gerne, aber auch die komplette Gemüseparade oder auch mal Nachtisch beispielsweise, mal eine Banane drauf, Ananas.
Das ist ja lächerlich.
Nein.
Das ist schon mal, ja?
Nein, nein.
Kriegst du mir mal eine Banane?
Mache ich gerne, ja.
Ich habe was entdeckt, das, vielleicht das noch ganz kurz zu dem Thema. Ich habe mir so ein kleines Ensemble eingerichtet. Ich habe so einen Gasgrill im Garten allerdings. Das ist ja noch eine Besoldungsstufe höher. Nicht Balkon, sondern so einen kleinen Garten.
Aha, das kommt, das hast du gut verhandelt.
Schon, hast genau, einen Garten verhandelt. Ja, schon mal einen Ausstieg stellen. Vielleicht stehst du irgendwann im Garten sogar mit deinem Grill. Herrlich, sage ich dir. Und daneben steht eine echte Fettfritteuse. Ich frittiere mir Pommes in echtem Fett. Nachdem jahrelang alle sagten, also Heißluftfritteuse, hast du eine Heißluftfritteuse?
Nein.
So. Und so, dann kann man auch danach sagen, ist das super für Fisch, ist das super für Hühnchen, aber die Pommes funktionieren nicht.
Mhm.
Und ich interessiere mich da demnächst ein bisschen mehr zu, das Thema Gastronomie immer mehr. Und Pommes müssen doppelt frittiert werden. Einmal 155 Grad, dann ruhen die ein bisschen, dann gehen sie in 180 Grad rein. Da mache ich mir leckere Pommes.
Ja, schön. Und das ist auch ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast mit Heißluftfritteuse, warum ich keine habe. Also erstens, ich hasse Küchengegenstände oder wie sagt man?
Ist doch groß, die Heißluftfritteuse.
Ja, und ich mag...
Küchengeräte.
Geräte, so, ja. Danke. Ich mag keine Küchengeräte, die ich raus und wieder wegräumen muss. Also ich...
Ist ja wohl in einem sehr begrenzten Verhältnis, muss man dazu wissen. Er hat zwar einen Balkon, aber seine offene Küche ist schon gleich die ganze Wohnung eigentlich.
So, ist so ungefähr, Schlafzimmer, ja, ne? Es ist ein Einrichtungsgegenstand.
Er lebt auch mehr so Outdoor eigentlich. Du brauchst eine Wohnung ja eigentlich nur, um da zu übernachten und kurz mal den Kaffee zu machen. Dann bist du schon wieder draußen an der Uni und in der Welt, auch als Basketballschiedsrichter. Ja. Brauchst du ja eigentlich gar kein Zuhause.
Genau, aber wenn ich dann zu Hause bin, nutze ich die Küche als Einrichtungsgegenstand.
Und du hast große Küchengeräte, die du wegräumen musst. Wo räumst du die auch hin? Du hast ja kaum Platz.
Exakt,
da.
Ja. Und zweitens gibt es so hässliche Küchengeräte. Also ich muss auch optisch was hermachen.
Ich habe
mir zum Beispiel einen Wassersprudler gekauft. Ich lasse jetzt hier die Marke nicht droppen.
Du kaufst dir einen Wassersprudler? Aber, weißt du, was du bist? Sorry, das muss kurz noch loswerden. Du bist ein Kribbelwasserkind.
Nein.
Du bist ein Kribbelwasserkind.
Ausnahmsweise, frag meine Peer Group, ausnahmsweise, wenn ich mal keine Lust habe auf irgendwie stilles Wasser und auch mir abends irgendwie keine Cola mehr reindonnern möchte oder sowas, dann mache ich mir, es ist ganz neu, ein Kribbelwasser, wenn du so nennen möchtest, mit Zitrone und Eis.
Also mein Opa hat ja links und rechts eine gescheuert dafür, dass du ein Gerät, wenn du Durst hast, trinkst du Wasser aus dem Wasserhahn, da kommt Trinkwasser raus, ne?
Mein Opa hätte, das schicke ich jetzt in den Himmel, lieber Opa, du hast niemals stilles Wasser getrunken. Bei meinem Opa gab es kein stilles Wasser. Immer nur Elisabethenquelle.
Aber aus ordentlichen Gläsern, schätze ich mal.
Absolut.
Denn
aus der Glashütte. Sehr gut.
Ja, gut. Aufmerksam von mir, dass ich weiß, dass der Großvater, Grüße gehen raus in den Himmel, von Christian Glasbläser. Und ich durfte ihn ja tatsächlich kennenlernen auf seiner Disputation.
Das war schön.
Ein netter Mann.
Ja, hat mich
auch
sehr
gefreut, dass er das noch erleben durfte.
Genau.
Ja, ne?
Ja. Schön. Tim, wir haben ein großes Thema heute mit vielen Stunden.
Nein, da.
Und gibt es noch was Neues, Interessantes bei dir, außer dass du hohe Besoldungsstufe hast?
Total.
Ja. Nee.
Ich war in Japan, mach mal eine eigene Folge zu.
Ich glaube auch.
Es war skurril. Nee, das habe ich erlebt in letzter Zeit. Ich habe ein tolles, was mich wirklich vorbracht, ein Seminar und viele neue Vorhaben mit einem lieben Kollegen aus der Sozialpädagogik hier.
Mhm.
Da geht es Richtung Neurodiversität, da wird man in Zukunft in dem Podcast hoffentlich auch noch was hören. Das sind nur die Neuigkeiten, aber das platzieren wir dann wann anders mal.
Genau.
Mir geht's gut. Ich bin 50.
Schön.
Das vielleicht noch.
Ja,
du hast mir gratuliert, vielen Dank dafür.
Offiziell hier auch im Podcast, alles
jetzt
Gute,
Tim. Jetzt bin ich 50. Jetzt ab dieser Folge bin ich 50 plus.
Traumhaft, oder?
Ja, und das war's auch schon.
Schön.
Dann
in diesem Sinne
dann geht's los.
Gehen wir raus aus The News und wir gehen rein in unser Thema heute. 1500 Stunden Sportunterricht. Was bleibt hängen? So, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht denkt man zuerst, wenn man den Titel liest, 1500 Stunden Sportunterricht, wie kommen Sie da drauf? Ich habe schon gesagt, dass ich ein alter Zahlenjongleur bin. Dementsprechend ganz kurz runtergebrochen habe ich mal ein bisschen was durchgerechnet, so für uns einfach zum Nachvollziehen. So ungefähr gibt es im Durchschnitt, glaube ich, können wir uns darauf einigen, 3 Sportstunden pro Woche, mal je nach Kurs und je nach Schulart gibt es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Eine Unterrichtsstunde entspricht meist 45 Minuten. Die durchschnittliche Schulwochenanzahl pro Jahr beträgt in Deutschland 38 oder 39 Schulwochen. Und wir gehen in dieser Rechnung davon aus, dass 13 Schuljahre, also die Maximalzahl, zur Schule gegangen wird. Entsprechend gibt das ungefähr eine Sportunterrichtszahl von 1400 bis 1600 Unterrichtsstunden. Und da habe ich gedacht, Tim, nehmen wir doch mal die Mitte, das sind 1500 Stunden. Und als letzte Info, und die ist auch nochmal spektakulär, diese 1500 Stunden sind ungefähr 1100 Zeitstunden, was in Gänze über 13 Jahre, 45 Tage lang kontinuierlich Sportunterricht bedeutet. Ohne Schlaf, ohne Nacht, ohne Unterbrechung.
Grüße gehen raus an die grauen Herren, wer das noch kennt, bei Momo und Herrn Fusi, dem Friseur, vorgerechnet wird, wie viel Zeit er verschwendet. So, das war der gleiche Duktus hier. Aber genau, darum geht's. Die Frage, wir können ja mal in andere Unterrichtsfächer reingehen, wo wir uns nicht ganz so wohlfühlen. Ich frage dich mal ab, Christian, du hast ja auch ein paar Kunstunterrichtsstunden in deinem Leben gehabt. Was ist denn da hängen geblieben?
Der goldene Schnitt.
Aha, siehste.
Ja.
Was ist das? Kannst du mal kurz erklären?
Ist das 2/3, 1/3?
Ja, die Zahlen interessieren mich nicht so
viel. Ja, aber ich bin heute sehr zahlenaffin,
merkst du das? Was bringt mir der goldene Schnitt oder dir viel besser?
Das ist eine, oh je, ich würde sagen, für das Auge angenehme optische Unterteilung eines Kunstwerkes, würde ich jetzt so sagen, gerade mal, wenn es so hängen geblieben ist. Also 2/3, 1/3 Verhältnis, dass dort diese Verhältnisse angenehm zum Anschauen sind,
ja, sowas oder irgendwie. Und kannst du denn auch zeichnen, malen? Hast du irgendwie was gelernt da auch in der Schule?
Besser, was ist hängen geblieben? Ja. Tja, in einem Kunstunterricht ist jetzt keine große Fähigkeit, hat sich entwickelt oder hat sich offengelegt, würde ich sagen.
Also ich kann auch diese komischen 3D-Buchstaben und zeichnen. Ich erinnere mich manchmal so ein T, also das ist mein Anfangsbuchstabe, auch der von deinem Nachnamen übrigens. Da kann ich jetzt auch so die in 3D zeichnen, indem ich da von den Ecken des Ts geht das so schräg nach hinten los, dann kann man mit Schatten was machen, das kann ich. Das mache ich manchmal ganz gerne mal so Telefonkritzeleien. Und ich gehe durchaus noch gerne, das hat aber vielleicht auch mit anderen Menschen zu tun in Museen, aber da kann ich auch nicht so viel über Epochen sagen, sowas. Also ich würde sagen, da ist nicht so viel hängen geblieben. Worauf ich hinaus, wenn man erwartet ja von der Schule, so im umgangssprachlichen Bereich, dass sie irgendwas bringt oder wissenschaftlich ausdrückt, eine Progression. Man will irgendwas dazulernen, es soll irgendwas passieren. Also ich gehe da raus und dann habe ich aber auch hier einen Kontext, wie zum Beispiel Mathematik, da wird es ja sehr deutlich, baut sich ja auch schön auf. Oder das Lesen in der Grundschule baut sich auch ähnlich. Man hat dann was erlernt. Und zu Recht darf man auch beim Sport fragen, also was wurde denn da jetzt aufgebaut, mit was geht man da raus? Und darüber möchte ich mich mit dir gerne vor unseren HörerInnen unterhalten.
Das ist sehr schön, weil das geht natürlich einher auch mit gewissen Legitimierungsgedanken vom Sportunterricht. Weil wir häufig auch von, wenn es um das Thema geht, inwieweit, wir hatten das beispielsweise schon mal mit Erin Gerlach im Thema Note besprochen, dass es gegebenenfalls von unterschiedlichen Richtungen Entwertungsängste gibt des Sportunterrichts. Und so muss man natürlich sich auch in der fortschreitenden Gesellschaft, und so machen wir das ja hier auch, immer wieder auch erneut Gedanken machen, vielleicht auch im Sport, mehr als in anderen Fächern, was macht ihn jetzt mal als großes Wort für Sport, gerade jetzt so relevant. Und ja, Tim, würdest du da so mitgehen?
Absolut. Also ich würde erstmal versuchen, so von didaktischen Wunschvorstellungen zu beginnen. Da gibt es eine ganz pragmatische, die kommt einem hier auch im Bundesland sehr häufig entgegen. Da heißt es lebenslanges Sporttreiben. Zum lebenslangen Sporttreiben anregen. Ja, und es gibt auch durchaus Kollegen, die sagen, nee, das ist eigentlich too much so. Ne? Ich glaube, wir haben uns auch schon ein bisschen skeptisch, glaube ich, darüber verständigt. Aber das wäre ja mal so ein klares Ziel. Also der Sportunterricht soll in diesen 1500 Stunden dazu anregen, dass man das dann auch danach weitermacht und für sich entdeckt.
Bin ich bei dir, dass wir da auch durchaus und ich glaube auch berechtigt vielleicht etwas zweifelnd oder zumindest sehr groß auf dieses Ziel hinunterblicken. Weil wenn ich ein Zitat aus der Projektplanung bemühen darf, ein Ziel ist nur dann wertvoll, wenn es auch überprüfbar ist.
Ja.
Und hinsichtlich dieses Ziels stellt sich natürlich die Frage, inwieweit das der Lehrkraft selbst überhaupt in die Fähigkeit besitzt, dieses Ziel bezüglich ihres eigenen Sportunterrichts zu kontrollieren.
Was man da auch nicht so genau weiß, wenn man da mal in die Forschung reinguckt, wie wirkt überhaupt etwas? Ist es so der stete Tropfen, der den Stein hüllt, oder ist es das besondere Erlebnis? Es gibt auch Untersuchungen zu Schulfahrten, Sabine Reugert beispielsweise, einiges dazu gemacht, wo auch mitunter dafür plädiert wird, der Wert ist eigentlich so in dem Besonderen. Ne? Du betreust hier ja auch zukünftige Lehramtsstudierende dabei, Erfahrungen auch zu machen, was Exkursionen angeht. Was würdest du sagen, vielleicht auch mit Blick auf deine Erfahrungen als Lehrender oder auch als Lernender, eher der stete Tropfen oder, da war was vielleicht im Unterricht, das war besonders und da war ich irgendwie so hooked.
Es gibt natürlich schon, wenn man auch mit Studis spricht, solche Erinnerungsfetzen, würde ich sagen. Ja, das sind so die Erlebnispeaks an sich und das sind natürlich besondere Erlebnisse, die ich auch aus meiner Perspektive aufs Außerunterrichtliche, nicht außerunterrichtlich, vielleicht außerschulisch im Sinne von an außerschulischen Lernorten schieben würde. Das sind natürlich besondere Reiseerlebnisse. Aber, und da möchte ich nochmal kurz auf das eben leicht kritisch gesehene Zitat hier zum lebenslangen Sporttreiben motivieren, glaube ich schon, dass dahingehend eben der stete Tropfen relevant ist. Dass immer und immer wieder über 13 Jahre zumindest regelmäßig mal wieder ein positives Erlebnis im Sport geschaffen wird. Und wenn ich den noch gerade ergänzen darf, ich habe mich natürlich im Vorhinein auch damit beschäftigt, was soll und kann jetzt bundeslandübergreifend überhaupt der Sportunterricht leisten. Und wenn man sich das mal so clustert, dann ist das wirklich ein unglaublich großer Pool. Ich gehe einfach mal so ein paar Punkte runter, die in vielen Curricula gleichzeitig ausgesprochen werden. Bewegung fördern, Gesundheit verbessern, soziale Kompetenzen entwickeln, Fairness vermitteln, Leistung ermöglichen, Teamfähigkeit stärken, Erlebnis ermöglichen, hast du eben schon gesagt, und dann noch zum lebenslangen Sporttreiben motivieren. Und dahingehend, und da möchte ich eine Sache noch vielleicht rausschicken, vielleicht ist es eines der Hauptprobleme, und das sage ich jetzt absichtlich etwas vielleicht pointiert kritisch nach draußen, oder auch als Frage an dich, Tim, ist es eines der Hauptprobleme des Sportunterrichts, dass nie abschließend geklärt wurde, was denn am Ende eigentlich hauptsächlich hängen bleiben soll?
Ja, ist tatsächlich eine didaktische Lücke. Und mein lieber ehemaliger Doktorvater Eckhard Balz hat mit dem Kollegen Peter Neumann zumindest die Gedanken schon mal zu Papier gebracht, auch wenn es noch nicht veröffentlicht ist, dass das eine didaktische Lücke ist, dass man so wenig über die Progression nachgedacht hat. Ne? Was kann man denn jetzt schrittweise erlernen? Und Sie haben das sehr schön am Beispiel mal modelliert, das Ausdauerlaufen, dass man also erstmal von Anfang bis Ende etwas verbessert. Ja, nicht nur die Fähigkeit, eben ausdauernd zu laufen, sondern Selbsteinschätzung oder wie geht man mit dem Puls oben, dass man wirklich eine Kompetenz sich aneignet, um nach einer längeren Zeit auch das dann ebenso wie eine Schrift erlernt zu haben. Und da gibt es den Begriff auch der Physical Literacy, der immer kursiert auch in den Sportwissenschaften. Also, dass man sich etwas ansammelt wie eine Schreibfähigkeit, ähnlich auch im Sport, dass man sich so etwas auffüllt mit Kompetenzen, mit denen man dann tatsächlich auch außerhalb der Schule auch etwas tun kann. Das ist so viel zur Wunschvorstellung. Auf der anderen Seite, da können wir auch noch kurz drüber sprechen, gibt es dann auch die Realität. Also erstmal vom Potenzial her kann man natürlich was aus dem Sportunterricht mitnehmen, kann der natürlich was in einem Positives erreichen. Auf der anderen Seite kann so ein Sportunterricht natürlich auch vom Sport distanzieren, traumatisieren. Also vom Potenzial her, wenn die bei uns der Claim lautet zu dem Podcast, was bleibt übrig oder was bleibt hängen, ist es dann wieder die Ambivalenz. Also es kann auch hängen bleiben, damit will ich nie wieder was zu tun haben.
Absolut. Und ich persönlich stehe ja dieser Leistungsorientierung bezüglich der, ich nenne es jetzt mal, großen Entwicklungssprünge im Sportunterricht eher ein bisschen zweifelnd gegenüber, inwieweit das eigentlich in der Schule diese heterogene Gruppe wirklich ansprechen kann. Und dahingehend gehe ich eher so ein bisschen auf den zweiten Punkt, den ich immer sehr sympathisch finde, Schüler und Schülerinnen zu ermöglichen, einen Sport, wenn man das so nennen möchte, oder ein Sportgebiet abseits der Schule, lebensweltorientiert, dort teilzuhaben. Das heißt, wenn ich jetzt drüben ans Casteller Rheinufer gehe und sage, hey, irgendwie dieser Calisthenics Park oder diese Skateanlage oder hier, da legt ein DJ auf beim Sonnenuntergang, ich möchte irgendwie tanzen, dass ich die grundlegenden Fähigkeiten irgendwie von der Bewegung mitbekommen habe, dort teilzuhaben. Und ich glaube, wenn wir, also zumindest für mich ist diese Perspektive so sympathisch, weil sie dieses lebenslange Sporttreiben insoweit wieder einfängt, dass zumindest die Fähigkeiten, die grundlegenden Fähigkeiten, sowohl motorisch als auch vielleicht kognitiv im Sinne von, wie funktioniert diese Bewegung, geleistet werden, um ja auch abseits der Schule dem Sport erhalten zu bleiben.
Das kann ja aber auch nur die eine Seite sein. Man gibt in der Schule ja auch immer den Blick auf das Weiterführen, also das Wissenschaftspropedeutische. Wie kann ich also damit weitergehende Vertiefungen, Abschlüsse, Studienfächer belegen, Berufe ergreifen? Das ist im Sport immer ein bisschen schwierig. Das sieht man total ein, ne? Oder also andere wird es einsehen, in der Chemie. Da gehst du wahrscheinlich nicht hin und sagst, also was muss... No front, aber was weißt du aus der Chemie, was musst du wissen für dein Alltagsleben? Das wird jetzt so ein bisschen populär gemacht, ne, durch auch Wissenschaftspodcasts und so weiter. Es ist ganz spannend, aber im Grunde würde ich mal sagen, nicht so viel. Aber das ist total relevant, wenn ich in diese Gebiete dann in Forschung, Beruf etc. einsteige, dann brauche ich natürlich die schulischen Grundlagen dafür, um da überhaupt einzusteigen. Das gibt es beim Sport ja immerhin auch. Also befähigen für ein sportwissenschaftliches Studium, für mit Sport bezogene Berufe.
Ja, nehme ich auch mal so hin. Da kommen wir wieder zur guten Selektionsfunktion der Schule, auch im Thema Benotung, wo sich die Katze immer so ein bisschen selbst in den Schwanz beißt im Sport. Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen zu irgendetwas motivieren und die ganzen Besonderheiten vom Sport herausstellen und dann am Ende kommt dann doch die nächste Notenkonferenz und es müssen gewisse Entwicklungen wieder in Note gegossen werden. Da kann ich die Episode durchaus nochmal empfehlen. Ich glaube, Tut das Note war das mit Erin Gerler?
Oh Gott.
War das unser Wortwitz? Ich weiß es nicht. Ja. Aber Tim, wie würdest du, ich habe mal einen Satz noch rausgearbeitet in dem Zusammenhang, weil ich mir ja Gedanken gemacht habe über die unterschiedlichen Leitideen und den Bildungsauftrag des Sports. Und wir hatten schon mal so eine ähnliche Diskussion und da kam mal der Satz auf, ich glaube nicht im Podcast, ich weiß es nicht. Ich hau einfach mal so ein Zitat raus. Sportunterricht hat dann sein Ziel erreicht, wenn möglichst wenigen langfristig geschadet wird, beziehungsweise die Einstellung zum Sport nachdrücklich gestört wird.
Ja, so sage ich auch immer in der Ausbildung. Erstes Level ist, niemand wird traumatisiert.
Bravo.
Und das ist schon schwer genug.
Ja.
Das ist schon schwer genug.
Ja.
Ja. Man wird auch gleich vielleicht ein bisschen genauer sehen, warum. Weil ich möchte dich gerne mal mitnehmen auf die andere Seite, zur Perspektive der SchülerInnen. Wir hatten eine sehr schöne Längsschnittstudie, die ich mit Eckhard Balz und Judith Frohn zusammen jetzt in den vierten und letzten Beitrag führen möchte, wo wir von der ersten bis zur 13. Klasse auch eben durch diese 1500 Stunden durchbegleitet haben, einzelne Schulen oder Einzelfälle durchbegleitet haben, immer so Themen modelliert haben, um den Kontext des Spielens herum, was verändert sich da eigentlich? Was lernen die in der Schule? Wie steht das in der Schule gelernt und Erlebte zu außerschulischen Welten? Das können wir gerne mal durchgehen, weil es wird uns, glaube ich, auf ein paar lebensphasenbezogene Ideen auch bringen.
Alles klar.
Und da würde ich gerne in der Grundschule beginnen. Und da hatten wir auch, vor allem ich habe das damals gemacht, aus der Perspektive ethnografisch auch geforscht, aus der SchülerInnenperspektive. Wenn du so ganz neu reinkommst, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, in so einen Schulsportkontext, da denkst du auf der einen Seite, ja, okay, das kenne ich so ein bisschen vom Spielen her, aber trotzdem versuchst du das als ein schulisches Ereignis zu erfassen. Und das haben wir in dieser Forschung auch gesehen, dass ganz früh also diese kleinen Kinder erfassen wollen, was mache ich, warum mache ich das eigentlich? Und die wissen, lesen lernen, schreiben lernen, das wissen die, man muss also was lernen. Und dann fangen die an zu überlegen, das haben wir sehr schön in Interviews nachgebildet, was bringt das eigentlich hier in dem Sport? Was soll das mal sein? Und dann ist ihnen eine Sache schon in unserer, schon damals, als wir es gemacht haben, vor 10 Jahren, ist heute noch bewusster, als es damals war, ist ihnen eine Sache klar: Gesundheit und Fitness. Das ist so in vielen Familien drin oder in unserer Gesellschaft drin, dass sie wissen, wir bewegen uns, wir sind ja im Sportunterricht und das macht gesund und fit. Das immerhin erkennen sie und da gehen die LehrerInnen auch ein bisschen d'accord. Also das schwebt so, dieses Thema Gesundheit schwebt so über allen anderen Themen so als eine große Wolke drüber. Viele arbeiten sich an diesem Thema ab. Was bleibt hängen? Gesundheit.
Naja, ich glaube, das ist auch von den Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern ein Themenschwerpunkt, der sehr leicht als Legitimation einfach vermittelt wird, ist doch klar.
Naja.
Weil das ist natürlich eine Schere, wenn wir uns andere entwicklungspsychologische Schwerpunkte von Kindern anschauen, da spielt das Thema, die ja natürlich sehr weit weg sind, wie Altern, im schlimmsten Fall noch Tod oder Gebrechlichkeit, spielt natürlich überhaupt keine Rolle in den Jahrgangsstufen. Ja. Aber dennoch ist es ein, ich würde mal sagen, sozial erwünschtes Antworten, dass ja Sport, natürlich, muss man gesund bleiben, muss man machen, wird man alt,
das weiß
wird man
irgendwie
nicht krank.
Jeder, ne? Egal wie alt. Das ist eine andere Sache noch rausgekommen, dass die Kinder, zwei Dinge sind noch rausgekommen. Das eine ist, sie denken, das soll auch auf Berufe vorbereiten. Und weil sie so viele Parcours und sowas machen, ist ganz oft die Antwort gekommen, für Feuerwehr oder Polizei könnte das vorbereiten. Das finde ich ganz interessant. Und das andere, was auch noch rauskam, man lerne dort, das haben viele Kinder so oder so ähnlich gesagt, lieb spielen. Und das ist etwas, erstes, was ich total spannend finde, wo der Sport natürlich was ganz Besonderes ist. Es ist ein großes Sozialereignis mit bis zu 30 dir zum Teil fremden und unsympathischen Menschen, mit denen du jetzt in der Grundschule ja ganz extrem spielen sollst. Und jetzt kommen viele Dinge, die den Sport natürlich bis über die 1500 Stunden begleiten, zum Beispiel Ungerechtigkeiten und Zuordnungen. Und da haben wir auch so Differenzkategorien erarbeitet, wo ordnet man sich dazu? Und am Anfang ist das gar nicht so sehr das Thema Leistung, die Guten und die Schlechten, sondern ganz extrem das Thema Freundschaften. Ich will mit meinen Freundinnen und Freunden zusammenspielen. Und ich will jetzt nicht hier in dieser 30-köpfigen Gruppe da so aufgelöst werden. Also das könnte so eine erstes Lernziel sein, dass Menschen also in der Lage sind, nicht nur mit ihren Best Friends zu spielen, spielen ist ja was Tolles, sondern in der Lage sind, lieb zu spielen mit verschiedenen Menschen, ist doch was Tolles.
Naja, absolut, oder? Aber das grenzt sich ja nicht nur auf die Grundschule ein, weil da, wenn wir jetzt in den großen Bereich der positiven Effekte vom Sportunterricht gehen, dann ist das natürlich das große Thema soziale Kompetenzen und Gemeinschaftserleben, was du jetzt hier angesprochen hast gerade. Und auch bis in die 13. Klasse ist das Thema Kooperation, Konflikte, auch vielleicht eine Rollenübernahme, Thema Spielautorität, Schiedsrichter, whatever, oder auch andere Teamprozesse sind ja so prägend im Sportunterricht wie in keinem anderen Fach. Also wo arbeite ich so oft oder muss ich auch so oft mit anderen Leuten zusammenhalten, zusammenarbeiten wie im Sportunterricht? Das gibt es vielleicht in irgendwelchen Gruppenarbeiten, aber so essentiell wie jede Woche gegebenenfalls im Sportunterricht erlebt man das in der Schule, glaube ich, nicht unbedingt.
Findest du, das ist eine Zumutung, so ein Sportunterricht? Du bist 6 Jahre alt, ne? Kommst dann so mit 30 Kindern in eine Klasse, kommst in diese große Halle. Ich habe das lange nicht mehr erlebt, aber ich habe im letzten Jahr so eine Projektgruppe mal begleitet und war in so einer Sportstunde mit dabei, erste, zweite Klasse. Und dann saß dann ein bitterlich weinendes Mädchen da neben uns auf der Bank, die sich einfach nicht getraut hat an diesem Spekt. Da wurden mit Bälle, die Studenten hatten da was konzipiert, mit Bällen wurde was umgeworfen, sich vorgedrängelt, sich was weggenommen. Das ist ja ein rauer Rahmen, dieser Sportunterricht. Erinner dich mal selbst dran, Christian. Hast du heulend auf der Bank gesessen?
Nein, und das ist ein Problem.
Oder warst du auf der anderen Seite?
Und das ist ein Problem, das sage ich ganz ehrlich. Wir reproduzieren uns häufig hier in unserer Sportwissenschaft selbst aus einer sehr positiven Einstellung dem Sport gegenüber. Ich habe es schon oft, glaube ich, oder wir haben es hier oft schon thematisiert. Und ich hätte gerne Leute, die sich mit der Thematik Sportunterricht auseinandersetzen. Sicherlich haben wir Leute, und ich hatte auch negative Erlebnisse im Sport, durch den Sport und abseits des Sportunterrichts. Aber Empathie zu entwickeln für Personen, Schüler, Schülerinnen, die eben jede Woche schlechte Erlebnisse hatten, ich glaube, das ist für unsere Disziplin so relevant, dass wir aus der eigenen sportaffinen Bubble oder sportunterrichtsaffinen Bubble eben mal hinausschauen.
Und wir vergessen da oft was Wesentliches. Ich hatte es eben auch in einem Seminar, wo wir uns mit Sozialpädagogen gemeinsames Thema Sport und Neurodiversität teilen, dass der Sportunterricht vor allem als körperorientiertes Sozialgeschehen unterschätzt wird. Häufig denkt man, das ist ein motorisches Geschehen, Thema Inklusion, da gibt es schon genug Schwierigkeiten, wenn ich motorischen Standards nicht entspreche. Aber gerade wenn man an Autismus-Spektrum zum Beispiel denkt, an ADHS denkt oder andere Neurodivergenzen denkt, dann kann vor allem so dieses Sozialgeschehen einen total stressen. So. Dass ich mit unterschiedlichen Menschen plötzlich, die in einem Raum, die sind nicht an ihren Bänken dran, sondern die können überall rumlaufen. Die können mir überall was wegnehmen, die können überall was von mir wollen, die können mich überall bewerten, die können mich überall mit Subtext und mit Haupttext ansprechen. Und es ist laut und es ist hell und es stinkt und es fühlt sich komisch an. Da sind also ganz viele Reize da, die in anderen Fächern nicht da sind. Und auf der einen Seite kann man sagen, das kann für viele Kinder eine Überforderung darstellen, vielleicht sogar nicht so bewältigend. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Thema Inklusion mal ausgrenzen, ist das ja der erste Lernstrang in der Schule, sich in solchen Situationen zurechtzufinden.
Absolut, könnte man fast sagen, für manche Schüler und Schülerinnen sicherlich eine erste Grenzerfahrung.
Ja, ja.
Eine erste Grenzerfahrung, aus der Perspektive, ja. Weil diese Situationen im Alltag oder wenn man keine anderen formale Settings wie Sportvereinen oder ähnliches gewohnt ist, dass das überfordernd sein kann. Mhm. Und diese Momente zu entschärfen, gehe ich auch mal zum Beispiel mal einen Blick in mein aktuelles Seminar Didaktik des Schulsports, geht natürlich auch vehement auf Fähigkeiten und Fertigkeiten von Lehrkräften einher. Mhm. Um Themen abseits, und das sage ich ganz klar, Themen abseits der teilweise vielleicht eingestaubten traditionellen Sportarten zu thematisieren. Mhm. Ich bin ein ganz großer Vertreter davon, dass Sportunterricht, wenn wir damit darauf blicken, was bleibt noch hängen, dass wir Sportunterricht modern denken sollten. Und das große Steckenpferd, auch in der Legitimierung, ist, dass wir genau diese Dinge, die du gerade besprochen hast, hinsichtlich sozialer Kompetenzen, Kommunikation und Kooperation stärker in den Vordergrund stellen sollten.
Ja, und auch zu wissen anfänglich erstmal, es bleibt was hängen und es kann was hängen bleiben. Ich war überrascht, jetzt bei meinen ersten Recherchen zu Texten aus den Bereichen ADHS und Autismus-Spektrum-Störung, dass in den Fallbeschreibungen sehr häufig Erlebnisse aus dem Sportunterricht von den TherapeutInnen nachgehalten wurden. Das ist also häufig ein Gradmesser, wo sich ganz bestimmte Situationen verdichten, wo gerade die Störung auch zum Problem wird oder wo ich die Störung auch sichtbar mache. Das kann Wut sein, das kann Überforderung sein, das kann sich rausziehen sein, das können schlechte Leistungen sein, das können aber auch positive Erlebnisse sein. Aber der Sport, das haben wir heute auch diskutiert, das ist ein Fach, da nimmst du mit deiner kompletten Identität teil. Und deswegen lernst du immer, dich diesem Feld zuzuordnen. Anfänglich in der Grundschule eben auch als Mädchen und Junge. Ein großes Thema. Großes Thema zu erkennen, ich bin ein Mädchen. Erkenne ich auch im Sportunterricht. Erkenne ich an den Klamotten. Erkenne ich daran, was die anderen Mädchen mögen. Und vielleicht sogar noch interessanter als Junge, jetzt kommt die Fußball-WM wieder, sind wir kurz davor. Ich muss mich zuordnen dieser Idee des fußballspielenden Jungen. So, da wird ja auch einiges. Und dann passe ich vielleicht nicht dazu. Also wir haben hier so ein Lernfeld, das besteht aus Zuordnungen zu Geschlecht, zu Leistungskategorien, zu Freundschaftsgruppen. Das haben wir im Sportunterricht.
Ich habe mal eine spannende Methode in einem Seminar gemacht. Und das geht eigentlich schön in diese Richtung, dass wir über eine Alien-Invasion philosophiert haben. Also Außerirdische kommen auf unseren Planeten und die verstehen kein System, die verstehen praktisch überhaupt nichts. Und es ging darum, zu erklären und zu legitimieren, warum in diesem System Schule der Sportunterricht seinen Platz verdient. Und das ist doch bedeutsam, weil, als wie du auch eben schon angesprochen hast, es ist, auch wenn es vielerorts natürlich gezeigt wurde in vielen Studien, dass eigentliche Gesundheitseffekte, also im Sinne von die direkt, nicht indirekt, weil außerschulischer Sport und eine Lifestyle-Veränderung stattfindet, sondern der direkt natürlich im Sportunterricht in dieser Kontaktzeit passiert, dass das relativ moderat, dass diese Effekte moderat ausfallen. Aber dennoch, dass das Gesundheitsthema doch immer wieder fast an erster Stelle genannt wird, den Sportunterricht zu legitimieren.
Interessant. Würdest du es auch so tun?
Ich glaube, es ist einfach, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es ist erstmal einfach zu sagen, ja, hier, für unsere Gesamtgesellschaft, das kann man ja auch politisch begründen, sage ich jetzt mal, ist eine gesunde Lebenseinstellung und ein Lifestyle, der Menschen schützt, sage ich jetzt mal groß, ja, also den eigenen biologischen Körper schützt, ist von der Gesellschaft zu fördern. Und das sollte auch in der Schule oder in einem anderen Erziehungskontext seinen Platz finden. Ja, dennoch bin ich ja selbst dort ein bisschen kritisch, weil ich sage, ja, inwieweit sind diese Sachen auch überhalb dieses moderaten, überhalb dieser moderaten Benchmark relevant?
Ich würde darüber gern nochmal diskutieren, auch schon überlegt, ob man da nicht einen Beitrag beginnen könnte, ob man das nicht feiner zieht mit Blick auf die heutigen auch psychischen Herausforderungen unserer Gesellschaft und sagt, Sport hat den Zweck einer Bewältigung. Einer Lebensbewältigung, dass man im Grunde seine Probleme, die man hat, ne, es kann Vereinsamung sein, ne, es kann aber auch psychische Probleme sein, dass man, und das gibt's, das merkt man auch immer häufiger in Biografien, dass Sport genutzt wird, um das eben zu bewältigen, um Menschen zu treffen oder um mit psychischen Problemen klarzukommen, um frei zu werden. Deswegen boomt auch so Wellbeing-Angebote. Ich glaube, das könnte für die Zukunft nochmal so eine Verfeinerung dieses Gesundheitsgedanken sein. Wir brauchen das, weil wir in so einer überzivilisierten Welt psychische und auch körperliche Probleme haben, als eine Bewältigungsstrategie.
Kann ich nachvollziehen, absolut. Aber ich glaube, da muss man hier auch nochmal ganz prominent platzieren. Es ist vielleicht auch bezüglich des Sportunterrichts nicht die Frage, wo wir jetzt der Meinung sind, was hängen bleibt, sondern dass es auch eben Streit darüber gibt, was hängen bleiben soll.
Ja,
klar. Und das ist, glaube ich, nochmal auch wichtig, dass wir das nochmal klar machen, weil es gibt natürlich auch eine große Anzahl von Vertretern, die die Leistungsperspektive im Sinne von einer sogar einer Talententwicklung für den Leistungssport beispielsweise als hochrangiges Ziel des Sportunterrichts betrachten, wo andere, und da zähle ich mich jetzt zum Beispiel dazu, eher in eine Befähigung, in einen Kompetenzerwerb hinsichtlich, was wir anfänglich besprochen haben, bezüglich eines Sporttreibens außerhalb der Schule, dass dort die Fähigkeiten und Fertigkeiten bereitgestellt werden, auch außerhalb der Schule, an welchen Sportsettings auch immer teilzunehmen. Und wenn ich den Satz noch hinzufügen darf, und genau deshalb finde ich so wichtig, dass Sportunterricht sich kontinuierlich weiterentwickelt. Weil zum Beispiel zu meinem Dissertations-Promotionsthema, dem großen Thema Fitness-Lifestyle, dort ist echt noch so ein bisschen, ich sag mal, eine Blackbox, wie das Thema im Sportunterricht abseits von irgendwelchen Fitnesstrainingsstationen aufgefangen werden kann.
Ja, das ist eigentlich der Ruf nach der nächsten Sprintstudie, also Schulsport in Deutschland von 2006, meine ich, 20 Jahre her. Vielleicht gibt es ja Olympiagelder und dann wird es mit Sicherheit auch nochmal so eine größere Studie geben. Denn in der Tat, wir wissen nichts darüber, wie er wirkt, was da passiert eigentlich, jenseits von ja anekdotischem oder qualitativen Segmenten. Ich will trotzdem da mal weitermachen, wo wir waren, also Grundschulbereich, und ich gehe mal jetzt auf ein Mädchen ein, dass ich dann auch intensiv, ganz witzig eigentlich, ich habe die von der ersten jetzt Klasse an begleitet. Lena wurde sie in der Studie genannt und hat jetzt vor 2 Jahren Abitur gemacht und macht eine Ausbildung zur Polizistin. Ich habe sie auch nochmal interviewt. Also die interviewe ich immer in regelmäßigen Abständen über Sport und Spielen. Das ist ganz spannend, so in dem Einzelfall das so festzumachen. Und das war ein sehr verspieltes Kind natürlich in der Grundschule, hat gespielt, viel ausprobiert. Der Vater hat Impulse gegeben, mal Inlineskaten hier und dann kam ein neues Gerät und es wurde vor der Straße ausprobiert und mit Kreide gemalt und da war es erfunden. So, das war die Grundschulzeit. Das wurde auch noch von dem Unterricht sehr stark unterstützt vom Grundschulsport. Sie hat das also so empfunden. Das ist ein Bereich, da darf ich spielen. Da bin ich willkommen mit den Ideen. Der Übergang in die weiterführende Schule, diese Übergangsphase, die haben wir in unseren allen Teilstudien eigentlich als eine erfasst, wo dann eine gewisse Normierung auch erlebt wird. Also, wo das jugendlich werdende Kind zur Norm des erwachsenen Sporttreibens auch hingeführt wird. Das ist schon ein Bruch. Das ist schon ein Bruch, wenn man an das Lernen denkt. Plötzlich fällt eigentlich so mehr oder dünnt so aus dieser Zweig des Spielens. Und es kommt dann jetzt, aber wird dann jetzt auch beigebracht, wie Handball, wie Basketball funktioniert. Was sind die Disziplinen der Leichtathletik? Wie trainiere ich das? Wie wettkämpfe ich in diesen Bereichen? das steht mehr Perspektivität hin oder her, doch wenn man vielen Studien mal begleitet, doch im Vordergrund des jugendlichen Erlebens von Sportunterricht.
Mhm.
Sportarten.
Sportarten spielen.
Sportarten lernen, ja. Mhm. Auch Spielsportarten lernen. Klar, spielen lernen, aber hin zu einem normierten Spielen. Und jetzt können wir uns mal die Frage stellen, das ist ja wirklich was Gelerntes. Tischtennis, ich lerne Tischtennis spielen, ich lerne Badminton spielen. Ich lerne das jetzt alles, Klasse 5 bis 7. Ne? Ich gucke und kann das jetzt vertiefen auch. Ist das nicht auch Lernerfolg auch des Sportunterrichts, so ein Lernweg?
Naja, ne? Da würde ich dir jetzt erstmal aus einer reinen zuhörenden Perspektive, ohne jetzt großes wissenschaftliche Argumentation sagen, sicherlich ist das ein Lernerfolg. Die Frage, die ich jetzt stellen würde, wenn ich ein Alien wäre, um mein Beispiel von eben zurückzuholen, warum muss so viele Sachen unterschiedlich gespielt werden? Warum? Ja, reicht doch, wenn wir hier zwei Sachen spielen, dann ist auch wieder gut. Hast du Spielen gelernt? Also es sind ja schon auch viele Disziplinen, die sich ähneln, wo es grundsätzlich gleiche Formen gibt, wo das Thema Fairness, Fairplay eine Rolle spielt, wo verschiedene Arten von Kooperationen gewollt werden. Und da kann man sicherlich fragen, Spielen so prominent besetzt im Sportunterricht? Fragezeichen.
In Deutschland schon, weiß man auch, Sportspiele sehr prominent besetzt sind. Ja, ich glaube, wir erhalten uns das hier und das sieht man, glaube ich, auch am medialen Interesse. Es ist nicht nur Fußball, es ist auch Basketball, es ist auch Handball, es ist auch Volleyball, dass wir schon so eine Nation des Spielens, des Ballspielens sind und das auch schon deutlich uns erhalten. So.
Also es war ganz spannend, als ich vergangenes Jahr in St. Petersburg in Florida auf der Tagung war und ich dort ein bisschen mich auch mit kanadischen und US-amerikanischen Forschenden über meine Fitnessstudie ausgetauscht habe, ist es ganz spannend, wenn man allein von der Begriffsbedeutung her den Sportunterricht mit der Physical Education gleichsetzt.
Ja, ja.
Und dort habe ich auch mal gefragt, wie ist das so hier im Thema das Thema Ernährung, das Thema Supplements, Fitness Education? Und da sagen die, ja, das wird schon häufiger auch abgebildet, weil es dort eben eine Physical Education ist, im Sinne von, ja, wenn man es jetzt wortgenau übersetzt, körperliche Erziehung, ja, Körperbildung. Wie gehe ich mit meinem Körper in unterschiedlichen Settings um? Da wird anscheinend auch in gewisse, gut, da gibt es andere institutionelle Voraussetzungen auch oder auch infrastrukturelle Voraussetzungen mit Küchen in Schulen, wo dann noch irgendwie gelernt wird, wie ein gewisses, Sie haben ja erzählt, wie dann gewisse, wie sich wirklich auch gesund ernährt wird. Thema Kochen, Thema Sporternährung, wo dann gewisse Gerichte auseinandergebaut werden, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Also die klassischen Makros. Ob das überall so stattfindet, ist die nächste Frage. Aber es war spannend so, mit sich den, nordamerikanischen Forschern so zu unterhalten, die das ganze Thema doch ein bisschen breiter sehen. Anscheinend, als jetzt wir hier in unserem Sportunterricht.
Ja, es ist interessant, wenn man in die Jugendphase dann auch reinschaut, sind es ja entscheidend, gibt es jetzt verschiedene Wege, die dann die Menschen, Kinder, Jugendliche dann einschlagen können. Es gibt sicher den Weg der Intensivierung eines normierten, angebotenen, mit Erwachsenen geteilten Sports. Es sind immer welche, die den Weg gehen. Die bekommen im Unterricht vielleicht auch diese Lernimpulse mit. Ne? Das zeige ich dir und das kannst du weiter betreiben, das kannst du intensivieren, dann bist du hier gut aufgehoben. Dann gibt es sicher einen Strang der Abwendung, wenn man sagt, okay, ich erlebe jetzt hier in meiner Jugend so ein körperorientiertes Geschehen, ich ordne mich jetzt auch mit meinem Selbst jetzt dieser Gruppe, auch in der Jugend wird es problematisch anders ein, als in der Grundschulzeit, also eine Gruppe, die sich abwendet und dann eine Gruppe, die vielleicht ganz interessant ist nochmal für eine Diskussion, zu der ich mich auch zähle, ich habe das alles nicht intensiviert, aber ich habe gelernt, wie ich in vielen Spielen oder in vielen Dingen wettkämpfen kann, aber auf einer sehr freundschaftlichen Ebene eines humorvollen Miteinanders. Das hat mich lange, lange durchs Leben getragen, dass ich mit Leuten Basketball oder Fußball spielen war, aber auf einem Niveau, wo das Bock macht, auch Volleyball, und man miteinander ernsthaft gegeneinander spielt, aber ohne eine Konsequenz.
Aber Tim, bist du der Meinung, das ist ein Grund, der dahin begründet ist, dass deine individuelle Persönlichkeitsentwicklung so gelaufen ist? Oder meinst du wirklich, dass hier Verbindungen zum Sportunterricht bestehen könnten?
Ja, ich weiß es nicht. Also das ist durchaus ein Wunsch auch der Erwachsenenseite, sagen, ich biete euch das an und klar, ihr könnt das sowohl ganz intensiv betreiben, aber auch so for fun. So, ne? Ich glaube, da kommt auch sehr viel Lehrkräfte-Klientel her, immer noch Tennis spielen und für ernst, aber naja, man ist jetzt nicht mehr in der Liga drin. Aber auf der anderen Seite, das hast du schon angedeutet, nach den Studien, die wir gemacht haben, funktioniert das nicht ganz, weil man im Unterricht nicht gut oder in seltenen Fällen diese spaßhafte Komponente des Wettkämpfens gut erreichen kann. Also eine große Kunst zumindest, mit so einer Klasse, einer heterogenen Klasse, das Level zu erreichen, wo man miteinander wettkämpft und das für alle irgendwie cool ist, weil man sich so ein bisschen aufzieht beim Wettkämpfen und hey, jetzt ist es knapp. Und das kriegt, nach unseren Forschungen kriegt man das im Sport noch nicht sehr schwer hin. Mhm. Und das wurde auch von Lena im Nachhinein bemängelt. Das hätte sie gerne mehr erlebt im Sportunterricht, denn sie hat sich immer im Grunde so, sie hat dann nicht Leistungskurs gewählt, aber sie hatte so ein Zweig gewählt des Sportspielens, konnte sie in Nordrhein-Westfalen machen, hat also nicht Tanz konnte sie wählen, aber das war sie nicht. Sie war schon Basketball und das. Aber da war sie so unterlegen, die Jungs waren viel größer, viel stärker, viel besser und sie sind nicht so in diese spaßhafte Aushandlung des Sports reingekommen. Mhm. Das macht sie jetzt, sie geht Tischtennis spielen in den Park und so weiter und hat genau das vermisst, dass sie im Sportunterricht eigentlich lernt, wie man das auf einem moderaten, spaßhaften Niveau einsetzt.
Ja. Und das ermöglicht mir eigentlich nochmal einen guten Punkt aufzugreifen aus der umgreifenden oder umfassenden Bildungsforschung, jetzt nicht auf den Sportunterricht bezogen, aber hier kann man sicherlich leicht Parallelen finden, denn es wird sich gefragt, was, ich drücke es jetzt auch mal in unserem Titelslogan hier aus, was denn am Ende am meisten bei Schüler und Schülerinnen hängen bleibt. Und da fällt das große Wort der Anschlussfähigkeit. Das heißt, und das setze ich mir hier auch immer als hohes Ziel, auch im Studium, dass ich, also als Dozierender, der ein Studium begleitet, dass ich stets versuche, eine Anschlussfähigkeit an den potenziell zukünftigen Beruf herzustellen. Dass ich klar mache, warum sind diese Lerninhalte relevant? Was kann man damit anfangen? Wo ist der Benefit sozusagen? Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas in Bezug auf Sportunterricht, wo wir, ich möchte nicht für die Allgemeinheit sprechen, es gibt bestimmt Lehrer, Lehrerinnen, die das toll machen. Aber ich glaube, insgesamt unser Fach könnte besser werden. Die tollen Potenziale, die das Fach, die wir ganz am Anfang genannt haben, die das Fach erreichen oder verstärken kann, dass wir diese dominierender präsentieren. Mhm. Also beispielsweise fällt bestimmt manchen Jugendlichen schwer, erstmal eine Anschlussfähigkeit in ihre Lebenswelt für, ich möchte keine Disziplin zu nahe treten, Gerättouren oder Leichtathletik herzustellen. Wenn sie eher im Thema Social Media oder Parkour, whatever, gerade unterwegs sind. Und ich glaube, da haben wir noch Potenzial. Mhm.
Ja, Potenzial, wie löst man das aus? Also ich habe so nach meiner Recherche nochmal so große didaktische Regler gefunden, mit Blick auf das, was man so in der Forschung weiß und diskutiert. Das eine ist der Regler Personal, also wer ist diese erwachsene Person, die da arbeitet mit den Kindern? Und es gibt viele Geschichten von dem besonderen Lehrer, der besonderen Lehrerin, die hatte das Rudern an der Schule angeboten, das hat dann manche gekickt. Also das ist auch so der Wunsch und daran könnte man nochmal arbeiten. Gibt's diese Lehrpersonen noch? Findet man die? Die wohnen vor Ort, die sind bekannt. Das sind nicht so Lehrer, die mit dem Auto zur Schule fahren, sondern die sind da, die kennen die Mädels und Jungs und die haben Zugang zum Verein und da passiert sowas. Ne? Das ist so eine Idee, die gibt's kaum noch. Der zweite Regler ist so der Regler der Gruppe. Der ist auch didaktisch bespielt. Also das hängt sehr stark ab von, wie erlebe ich das in welcher Gruppe? Zum Beispiel die Diskussion um Monoedukation und Koedukation. Mhm. Soll man Jungs und Mädchen man auch wie und immer trennen? Das ist ja so ein bisschen vom Schreibtisch gefegt worden. Trotzdem haben wir hier in Mainz den Mädchensportverein. So, ne? Also es ist auch schon ein bisschen was dran, auch wenn die Kategorien viel zu hart sind. Aber Gruppe wäre beispielsweise auch ein Leistungskurs, ne? oder ein Interessekurs, eine Neigung oder ein Talent. Ne? Dass man in Gruppen denkt, ist der Regler. Dann haben wir den Inhalt als Regler, da müssen wir über Fitness nachdenken, glaube ich, ne, aktuell viel mehr. Über ein Thema, das bei vielen einfach relevant ist, welche Inhalte werden angeboten, damit es auch hängen bleibt. Ernährung in der Schule, ne, hast du schon genannt, Fitness in der Schule. Und der letzte Regler, unser heiliger Gral, ist ja der Sinn. Und da würde ich auch zurückkommen, sagen, wir müssen vielleicht auch ein bisschen weg von der Mehrperspektivität, die nicht so, die etwas diffus ist in der Umsetzung. Man erkennt es dann doch nicht. Oder Lehrer sagen dann nachher hinter mir, ja gut, es war miteinander, okay, ja, war ja Leistung. Nee, dann doch nochmal was highlighten. Dann lass uns mal probieren, mit der Idee des Sinns der Bewältigungsstrategie mal einen Lehrplan aufzubauen. Ich wäre mutig, das in Rheinland-Pfalz zu probieren, aber ich befürchte, dass das nicht möglich ist. Ne, ja. Aber eigentlich fehlt so zwischen Wissenschaft und zwischen Wissenschaft und Politik und Praxis fehlt die echte Innovation. Hm. Um wirklich nochmal zu sagen, lass uns mal eine neue Geschichte hier ausprobieren.
Ja.
Damit es hängen bleibt, weil ich glaube, meine Befürchtung ist die, es kann was hängen bleiben, es kann auch was Negatives hängen bleiben und wir können aktuell nicht sicher gehen mit dem Angebot, dass das tatsächlich mehr ist als Kunst oder Chemie.
Ja, hat mir gefallen, deine Regler, die du gerade so aufgeschoben hast, wenn man das so sagen möchte.
Welche würdest du bedienen?
Ja. Ich würde nämlich auch ein paar Regler praktisch, habe ich mir auch Gedanken gemacht über Regler, wenn ich das auch so benutzen darf, das Wort. Und würde auf der Zielgeraden auch nochmal meine so, die man sicherlich auch innerhalb der pädagogischen Perspektiven unterbringen kann. Was würde ich mir wünschen, jetzt einfach so in einfachen Worten dargestellt, wenn ein Schüler, eine Schülerin am Ende ihrer Schulzeit, ob das jetzt 9., 10., 13. ist, völlig wurscht. Was würde ich mir wünschen, dass der Sportunterricht ermöglicht hat, wenn ein Schüler, eine Schülerin in der, ja, in die außerschulische Lebensphase eintritt? Mhm. Das ist eine grundlegende motorische Kompetenz. Mhm. So, ganz klar. Mhm. Das heißt, es sollen Techniken oder auch Sportarten vermittelt werden, die ermöglichen, auch abseits dieser Sportarten sich in Bewegungskontexten.
Ich glaube, das ist das Konzept Physical Literacy. Streitet man sich jetzt drum, was soll das sein?
Genau. So, ne? Ich sage jetzt mal, bin auch voll dabei. Laufen, Springen, Werfen sind auch so grundlegende Fähigkeiten, wo ich sage, da muss jemand. Jawohl, genau. Ja. Können wir noch ein bisschen weiter aufspannen. Aber das so sage ich, Punkt 1, motorische Kompetenz. Dann Punkt 2, eine gewisse Art von Gesundheitskörperkompetenz, dass man auch sagt, wie integriere ich meinen Körper oder wie integriere ich Bewegung in den Alltag? Wie schaffe ich das? Und warum möchte ich das auch? Punkt 3, von 4 übrigens, Punkt 3 wäre dann doch so ein bisschen umfänglicher Bildungsauftrag im Sinne von, ja, Erfahrungen ermöglichen in unterschiedlichsten Sportsettings, dass die Mannigfaltigkeit des Sports aufgezeigt wird, auch so mit Blick auf, finde was, was zu dir passt, sage ich jetzt mal in einfachen Worten. Aber am Ende, Tim, das ist mein 4. Punkt, bleibt für mich vielleicht genau das, was du eben angeregt hast. Vielleicht bleibt auch das hängen, was man mit Freude, Gemeinschaft, Spielen, Druck, Scham, das heißt wirklich Erlebnisse verbindet, die emotionalisieren. Mhm. Und dieses Wort emotionalisieren ist, glaube ich, besonders wichtig, weil nach 1500 Stunden Sportunterricht bleibt vielleicht nicht jede Technik, aber, und das ist so mein Punkt, mit dem ich auch angefangen habe, es bleibt aber bestimmt ein gewisses Gefühl darüber übrig, was man selbst von Sport hält, was er für einen bedeutet und ob man in 13 Jahren Schule einen Platz in dem System gefunden hat.
Punkt, von mir aus.
Punkt. Bleibt das hängen? Bleibt das bei jedem hängen?
Ja, also ich fand den Punkt der Emotionen nochmal wichtig. Ne? Das ist natürlich, wir wollen die positiven wir wollen Emotionen haben im Sport. Wir wollen aber auch, dass nicht nur die gleichen Personen nur die eine Seite der Palette der Emotionen erlebt, dann macht er aber ruhig auch Enttäuschung, aber Freude und ruhig auch Wut und aber auch gelingendes Miteinander. Es gibt ja wenige Dinge, wenn man sich mal auch im Leistungssport im Fernsehen auch umschaut, du hast ja solche Emotionen ja nirgends. Mhm. Nicht in Musik, nicht in der Kunst, du hast sie ja nur im Krieg eventuell noch. Wenn du überlebst, aber dass du so eine Sache wie jetzt ich ein Relegationsspiel da gesehen, habe ja einen gewissen Bezug zu Paderborn, die dann da aufgestiegen sind jetzt in die erste Liga. Wenn du das siehst, was da passiert, sowas hast du ja sonst nirgends. Ja. Und Menschen ein bisschen dahin zu führen, sagen, das finde ich fand ich den Punkt Emotionen nochmal wichtig, da könnten wir auch nochmal didaktisch drüber nachdenken, wo findet man Emotionen, wie bekommt man Emotionen in den Sportunterricht rein.
Und wenn diese Emotionen positiv überwiegen, dann haben wir, glaube ich, auch eine Sache geschafft. Dann hat jemand vielleicht seinen Platz im Sport, im großen System Sport gefunden. Und dann können wir dem curricula-übergreifenden, viele Curricula enthaltenen Satz des lebenslangen Sporttreibens vielleicht näher kommen, weil nach 1500 Stunden war bestimmt nicht alles toll, war bestimmt nicht immer alles gelungen, aber was hängen bleiben sollte, ist vielleicht das, dass wir uns wünschen, dass ein Sportsystem erfahren wurde, wo man sich selbst wiederfindet und dem man zumindest eine Zeit lang im Leben erhalten bleibt.
Guck mal, ich klicke schon mal den Grill an. Hast du auch so einen Zünder an deinem Gasgrill?
Ja.
So.
Habe ich noch nie die Batterie gewechselt, fällt mir gerade ein.
Ja.
Ist, glaube ich, eine Batterie drin.
Ist eine Batterie drin, ja.
Oder?
So ein Feuerstein, der da mechanisch gedreht wird.
Bei mir müsste eine Batterie drin sein. So ein kleiner Funken kommt da, glaube ich. Ja. Da freue ich mich drauf heute Abend.
Liebe HörerInnen, schreibt doch nochmal, wie so ein Anzünder beim Gasgrill funktioniert. Haben wir überhaupt HörerInnen-Feedback, Christian, Hand aufs Herz? Schreibt da noch jemand?
Ja, regelmäßig schreibt mal wer, aber wir...
Ich
schreibe zurück, aber ich greife es jetzt hier nicht auf.
Sollten wir vielleicht mal, oder? Ich ermutige hier nochmal offiziell, ist da noch jemand da draußen? Schreibt uns mal zu euren Themen.
Tim fängt wieder an.
Nein, alles gut. Ich bin jetzt 50, ich fahre jetzt runter. Ich brauche jetzt nicht mal die großen Zuhörerschaften. Ich mache das auch vor einer Person. Schön, dass du zuhörst gerade. Ja. Schreib doch mal.
Lieber Hans Dieter.
Ja, schreib doch mal. Kevin, schreib mal Mail.
Genau. Ja, wunderbar. Nee, jetzt, wir möchten uns auch in diesem Sinne sehr bei unserer Fachschaft bedanken. Kann man ja mal rausschicken. Ja. Ja?
Hier gebe ich jetzt ein bisschen Geld für Ihren Kasten Bier, ne?
Ja, weil die waren ganz nett. Unser Studio ist nämlich deren Gelände entfernt.
20 Euro kannst du Kasten Bier kaufen. Alkoholfrei.
Alkoholfrei, genau. Und ja, wir haben praktisch den Afternoon etwas nach hinten geschoben. Ein After-Study-Chill. Vielen Dank dafür, dass wir aufnehmen durften und keinen wummernden Bass auf der Aufnahme drauf hat.
Jetzt bereiten wir uns auch ein bisschen auf die Fußball-WM vor, Christian. Ich habe noch nachgesehen, wir gucken vielleicht ein Spiel zusammen, auch wenn du da so deine Mimik was anderes will. Es ist doch nicht Curaçao, was am 20.06. läuft, es ist die Elfenbeinküste, was vielleicht ein bisschen spannender ist sogar. Wir gucken am 20.06. um 22 Uhr in Mainz ein Fußballspiel, Christian Theis und ich.
Was war am 20.06.?
Am 20.06. haben wir eine Veranstaltung hier an der Uni mit einem Seminar. Und im Anschluss gehe ich eventuell Fußball gucken. Und da hast du großspurig gesagt, da bin ich gerne dabei.
Na, selbstverständlich beim Socializen bin ich gerne
dabei. Sehr gerne dabei. Ja. Emotionen wird es geben.
Richtig.
Du kannst alle Regler drehen an dem Abend.
Schön.
Ich finde es immer toll, wenn Deutschland gewinnt, aber so insgeheim gibt es so eine zweite Seele in mir, die sich immer freut, wenn die verlieren, die blöden Säcke. Oh. Vor allem, ich bin ein riesen Underdog-Fan.
Ja.
Also Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador ist, glaube ich, noch dabei. Die dürfen alle gegen Deutschland gewinnen.
Ja. Und ich muss mich auch noch informieren, es ist eine große WM jetzt gerade, oder?
Riesig. 48 Teams.
Eieiei.
Statt 32.
Okay. Ja, ich bin noch nicht informiert, Freunde, ich kann noch nichts teilen.
Deutschlandfahne auf die Wangen und ab dafür, Christian, mit deinen Friends.
Ist das eigentlich noch so mit diesen Autofähnchen? Das ist so ein bisschen rausgefadet irgendwie aus dem Alltagsleben, gell?
Also ich glaube, die politische Lage lässt es wieder zu.
Ja, also ich wollte das jetzt gar nicht auf die politische Lage beziehen, aber irgendwie so die WM 2012 und so. Warte mal, 2012 gab es nicht. Sorry. Warte mal, 2010. So. Da kam das so auf mit diesen Fähnchen.
Ich glaube, wir hatten Katar zuletzt, meine ich. Oder Katar, wie manche auch da gerne gesagt haben. Und das war ja im Winter.
Ja.
Und wenn wir noch weiter zurückgehen, hatten wir Russland. Das war, glaube ich, auch nicht so schön. Und jetzt, Amerika. Ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland feiert das mit. Und ich bin gespannt, was für neue Car-Produkte es geben wird. Weil es gab ja nicht nur Carflex, sondern es gab ja auch so Überzieher für die Außenspiegel zum Beispiel. Ja,
richtig, sehr gut.
Ja, und sonst weiß ich nicht, gibt es Handyhüllen, wird man sehen, ich weiß nicht.
Gibt es eigentlich Radkappen für die Leute, die Stahlfelgen haben?
Also wenn da nicht alles schon durchdacht wurde und geprüft wurde, ob das geht, dann fresse ich einen Besen.
Aber bezüglich Car-Produkte, ich finde immer lustig, kennst du diese Katze, die dann so winkt, wenn der Heckscheibenwischer sich bewegt?
Ah, nee, das, die kenne ich jetzt nicht.
Nein, ah, ich, das ist nee, wie so eine Katze, der Arm. Nee, muss ich mir mal zeigen.
Ich kenne diese, kennst du die, diese Finger eines vermeintlichen Opfers, das aus dem Kopf, die aus dem Kofferraum ragen.
Ja,
ich erschrecke mich jedes Mal und würde fast meinen, das sollte verboten werden.
Ja, ich finde auch, der Stinkefinger ist nicht...
Wo ist der Stinkefinger?
Ja, auch hinten drauf.
Ja, aber den verwechselst du ja nicht mit dem echten, da erschrickst du nicht, da bist du nur sauer.
Ja, dem fahre ich hinten drauf.
Ja, also überleg nochmal, wenn ihr da ein paar gute K-Zusatzfleck und so weiter, Supplements-Ideen habt, meldet uns doch mal rüber. Christian Theiss schmückt seinen Dreier-BMW gerne. Oder sein Balkon.
Ja, ich schmücke alles, mein Grill.
Ich hisse die Fahne im Garten.
In diesem Sinne, Freunde, hoffen wir, dass heute was hängen geblieben ist.
Ja.
Und freuen uns, dass wir wieder bei den Sportnachrichten gesprochen haben. Da gehen wir bestimmt die nächsten Male nochmal drauf ein. Emotionen, Tim, war nicht schlecht.
Emotionen müssen sich wieder lohnen.
Emotionalisierung ist ein relevantes Thema in allen Lebensbereichen. In diesem Sinne sagen wir, vielleicht ist ja eine Kleinigkeit bei euch heute auch, zwar nicht nach 1500 Stunden, aber nach einer Stunde hängen geblieben. Was wolltest du sagen?
Ganz genau. Und diese eine Stunde wurde bestückt von Tim Bindel
und Christian Theiss.
Tschüss.
Ciao.